Christ in You. Mit Gott die Welt verändern.
Dankeschön, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Es ist immer wieder wunderbar, nach einer Pause Leute wiederkommen zu sehen. So eine Pause kann ja auch eine Gelegenheit sein, heimzufahren. Aber das müsst ihr erst heute Nachmittag. Und ich möchte in dieser Session euch was mitgeben, was euch hoffentlich ausrüstet für euren Alltag. Ich lade euch ein, dass wir kurz aufstehen, kurz beten und den Heiligen Geist einladen. Einfach uns in eine Haltung des Hörens begeben. Heiliger Geist, du bist der eigentliche Lehrer. Es sind nicht Menschen, es sind nicht Bücher, aus denen wir im Wesentlichen empfangen, sondern du führst uns in die ganze Wahrheit. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Klarheit. Mit Frische, mit Konzentration. Dass du dein Wort mit Macht salbst heute Mittag. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Bitte nehmt Platz. Du siehst einen Sportler, wie er im Stadion läuft und wie er die Zielgerade nimmt. Du siehst einen Sportler, der siegreich ist, der vor den Augen aller Menschen eine Goldmedaille erringt. Wenn du so jemanden siehst, dann musst du wissen, der kämpft nicht zum ersten Mal in diesem Moment, in diesem Stadion, sondern der hat, bevor er öffentlich siegen konnte, etwa 10.000 Mal vorher im Verborgenen in seinem Alltag siegen müssen. Und zwar wogegen? Ja, keine Ahnung, gegen Erschöpfung, gegen Niederlagen, gegen Entmutigung. Du gehst heute Nachmittag höchstwahrscheinlich zurück in deinen Alltag, zurück an den Ort, wo du herkommst. Und du wirst dort einem Kampf begegnen. Und ich möchte euch heute ausrüsten zu diesem Kampf und nenne deshalb diesen Impuls heute Mittag Nein zur Entmutigung. Das geht ein bisschen raus jetzt aus dem thematischen Flow von heute Vormittag. Aber ich habe den Eindruck, dass es wichtig ist, dass wir lernen zu kämpfen. Und um zu lernen zu kämpfen, musst du wissen, welcher Kampf ist es, wie funktioniert er und wie fischst du ihn erfolgreich und siegreich. Was ist Entmutigung, wen trifft sie und wie funktioniert sie? Die Person schlechthin, die in der Bibel entmutigt wurde, die kennt ihr, das ist Elia. Und Elia bekommt eine Nachricht und als Reaktion auf diese Nachricht passiert das hier. Wir lesen, Elia ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Den Tod. Okay. Und er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. In diesen paar Sätzen habt ihr sowas wie die Essenz von Entmutigung. Entmutigung, erstmal, ich lauf weg und versteck mich. Zweitens, ich will eigentlich überhaupt nicht mehr leben. Und drittens, ich bin auch der totale Nobody. Das Interessante ist, dass diese Sache passiert ist, unmittelbar nach dem größten Erfolg von Elia schlechthin. Wisst ihr, was einen Tag vorher passiert war? Einen Tag vorher ist Elia auf dem Berg Karmel und Feuer fällt vom Himmel. Und ganz Israel sieht, dass Elia wirklich der Prophet ist. Und einen Tag später, nach diesem unglaublichen Triumph, bekommt er eine Nachricht, nämlich die Königin Isabel lässt ihn ausrichten, Junge, morgen bist du tot. Und auf einmal bricht alles in ihm zusammen. Alles vorbei, alles weg. Ist es nicht interessant, dass unmittelbar nach dem größten Erfolg die größte Entmutigung kommt? Ist es interessant, dass manchmal unmittelbar nach dem totalen Hochgefühl oder nach einer großen Erfahrung, die du mit dem Herrn gemacht hast, was ganz Kleines passiert und auf einmal hast du das Gefühl, das ist alles weg. Das ist alles weg. Auf einmal siehst du nur noch grau. Wer hat sowas schon mal erlebt? Ja, interessant, oder? Es gibt manchmal Situationen des Erfolges oder der Gegenwart Gottes, wo wir so fließen in diesem Eifer und diesem Enthusiasmus, vielleicht auch über unsere Grenzen gehen, und auf einmal trifft dich etwas, dumm. Und es ist wie alles weg, alles vorbei. Und das nenne ich Entmutigung. Es ist ganz interessant, der Elia beschwert sich ein paar Verse später bei Gott und er sagt, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben und die Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich alleine bin übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Das ist typisch. Elia sagt, ich bin der Einzige. Außer mir, alle sind abgefallen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es ist so, als könnte er das nicht mehr sehen. Und als könnte er sich an die vergangenen Erfolge nicht mehr erinnern. Schaut mal, was er hier eigentlich sagt ist, ja, die Israeliten haben deinen Bund verlassen, die Altäre zerstört, die Propheten getötet. Hey, einen Tag vorher ist ganz Israel gerade umgekehrt zum Herrn. Es ist so, als würde der Elias sich auf einmal an all das nicht mehr erinnern können. Nun, ich möchte euch zeigen, was Entmutigung vom Wesen her ist. Schau mal, du Mensch, wenn du ein Mensch bist, viele von euch sind hier betroffen, die meisten hier sind Menschen, du kannst ja den Menschen betrachten auf drei Ebenen. Die drei Ebenen, die hängen zusammen, die sind nicht getrennt, die sind eine Einheit, aber das eine, das ist dein Körper, dein Leib. Die meisten Menschen wissen, dass sie einen Leib haben. Also, wenn sie das mal nicht mehr wissen, dann ist es schon ganz schlecht. Ja, jetzt, bei vielen hat sich auch rumgesprochen, dass es eine Seele gibt. Die Seele, die bezeichne ich hier jetzt mal als deine Fähigkeit, sozial zu interagieren, ja, zu spüren, was jemand anderer denkt und meint. Deine Seele sind deine Gefühle. Unglaublich viele Menschen leben nur orientiert nach ihrem Körper. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Und das ist alles, was es gibt. Dann gibt es andere Leute, die gehen hauptsächlich nach ihrer Seele. Es muss sich für mich gut anfühlen. Wenn die Harmonie so stimmt und der Flow und ich spüre so hier, die Vibes stimmen, dann passt das. Das sind Leute, die sich von ihrer Seele leiten lassen. Jetzt weniger rumgesprochen hat sich, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier noch was anderes hat und das ist sein Geist. Und dieser Geist, der ist fähig zum Beispiel Gott zu erkennen. Der Geist ist die Fähigkeit, die dem Tier abgeht und mit der du nicht nur nach dem gehst, was du materiell siehst oder was psychisch und sozial läuft. So, jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Okay? Bei einem Menschen, der nicht von Jesus errettet und erneuert ist, ist das hier sowas wie tot. Das ist wie geblockt. Das ist verfinstert. Ja? Wenn du mit Jesus lebst, hast du einen erneuerten Geist. Okay? Jetzt weiß dein Feind das auch. Und deswegen hat er total viel Interesse, dass du das hier nicht entdeckst. Und eine der Strategien, dich davon abzuhalten, geistgeleitet zu leben, eine dieser Strategien nennt man Entmutigung. Es ist interessant, der Paulus sagt an einer Stelle, Es gibt das Schwert des Geistes. Mit ihm könnt ihr die feurigen Pfeile auslöschen, die gegen euch geschossen werden. Es gibt feurige Pfeile, die aus dem Hinterhalt geschossen werden. Jetzt, du musst nicht viel verstehen von Kriegsführung, um zu wissen, ein Pfeil wird aus dem Hinterhalt geschossen an eine verwundbare Stelle. Und ich habe eine schlechte, aber gleichzeitig eine wunderbare Nachricht für dich. Folgende: Du stehst in einem Kampf. Wenn du jetzt nachher zurückgehst an deinen Arbeitsplatz, in deinen Alltag, bist du in einer Kampfsituation. Jetzt, ich weiß, ihr Schweizer seid ein bisschen pazifistisch drauf, ja? Aber ich habe eine schlechte Nachricht. In diesem Kampf kannst du nicht neutral sein. Es ist ja bei uns in Deutschland das Gleiche. Irgendwie, wenn du irgendwie mit diesen Kriegsmetaphern anfängst, dann denken alle gleich, oh, du bist jetzt der totale Fanatiker und heiliger Krieg, das darfst du ja nicht sagen und so weiter. Aber ich sage euch was, es gibt eine christliche Harmlosigkeit, die zum Kotzen ist. Es gibt, nein, im Ernst, es ist, ich muss mich da kurz therapeutisch aussprechen für euch in diesem Setting. Aber es gibt so viele Christen, deren höchstes Ziel es ist, brav zu sein und nicht anzuecken. Aber wenn du brav sein willst und nicht anecken willst, dann hast du in Jesus den falschen Leiter gewählt. Du bist gemacht für einen Kampf. Das ist so lustig. Dann kommen Leute zu mir und sagen, Johannes, aber wenn ich die und die Entscheidung treffe, dann kommen da auch mehr Angriffe, oder? Ja, oh, aber das ist schlecht. Nee, das ist nicht schlecht. Schau mal, wenn du ein Soldat bist und du schießt den ganzen Tag in eine Richtung und da schießt nie jemand zurück. Gar kein so gutes Zeichen. Vielleicht kämpfst du komplett am verlorenen Posten. Wenn du mir sagst, Johannes, ich krieg gerade so viele Angriffe, du machst was richtig. Wenn jemand aus dem Wald zurückschießt, dann schießt du offensichtlich in die richtige Richtung. Aber du musst lernen zu kämpfen. Paulus sagt, 1. Timotheus, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf nicht gegen Menschen, nicht die Menschen sind unsere Feinde. Es ist auch kein Kampf, den du auf natürlicher Ebene gewinnen kannst durch Geld oder Einfluss oder Waffen oder sonst was. Es ist ein Kampf, der auf der Ebene des Geistes stattfindet. Und dort musst du lernen zu widerstehen. Das, was der Elia erlebt, ist interessant. Das ist wie, als hätte er seine Fähigkeit verloren, klar zu sehen. Der sitzt in seiner Höhle und sagt, ganz Israel ist abgefallen, kein anderer ist mehr übrig. Die bringen mich alle um, es hat alles nichts gebracht. Es ist, als wäre seine geistliche Sicht vernebelt. Und dieses Vernebeln der geistlichen Sicht nenne ich Entmutigung. Das heißt nicht, dass du deinen Geist nicht mehr hättest, sondern das heißt einfach nur, dass du sagst, weißt du was, ich verlasse mich mal lieber auf das, was ich verstehe. Ich mach mal lieber sicher. Kennst du diese Stimme? Ich möchte mit euch anhand von einem biblischen Buch den Kampf gegen Entmutigung studieren. Und das ist das biblische Buch Nehemia. Manche von euch kennen das vielleicht. Das ist nicht so unglaublich bekannt, weil es im Alten Testament ist. Denn Nehemia erfährt was Lustiges. Und zwar, Nehemia sitzt im Königspalast in Babylon und er hört, dass die Stadtmauern Jerusalems zerstört sind. Und er sagt, das ist gemein. Und er bekommt den Auftrag vom König, hinzugehen und Jerusalem wieder aufzubauen. Und wir lesen, wie es weitergeht. Nehemia sagt zu den Bewohnern von Israel, jetzt aber seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Und er sagt, gehen wir daran und bauen wir die Mauern Jerusalems wieder auf. So machen wir unserer Schande ein Ende. Okay? Nehemia sagt, so wie es jetzt gerade ist, ist nicht gut. Wir machen was anders. Wir bauen wieder auf. Wir machen unserer Schande ein Ende. Und jetzt ist es sehr interessant, wie es weitergeht. Wir wollen ans Werk gehen und sowas. Als aber Sanballat, der Horoniter, Tobia, der Knecht von Amon und der Araber Geshem davon hörten, verspotteten sie uns und sagten verächtlich, was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr euch gegen den König empören? Kennst du Sanballat, den, wie heißt er nochmal? Sanballat, den Horoniter, und Tobia, den Knecht von Amon, kennst du den? Genau, ich kenne den auch nicht. Die kennt kein Mensch, aber sobald jemand was tun will, tauchen sie auf. Weißt du, wer entmutigt wird? Jeder, der den Status quo sieht und was verändern will. Schau mal, die ganzen Israeliten sehen, dass Jerusalem zerstört ist. Das sieht jeder. Aber offensichtlich kümmert es keinen. Und dann gibt es einen, und der sagt, hey Leute, das ist doch eine Schande, dass die heilige Stadt Jerusalem in Trümmern liegt. Komm, lass uns Jerusalem wieder aufbauen. Und auf einmal kommen Kreti und Pleti und Hinz und Kunz aus ihren Löchern gekrochen, von denen du noch nie was gehört hast, und sagen, ist nicht gut. Ein deucher Dichter, der Kurt Tucholsky, hat über uns Deutsche mal gesagt, finde ich sehr cool, trifft vielleicht auch auf euch Schweizer auch zu. Wenn der Deutsche auch sonst nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. Ihr Schweizer könnt selber prüfen, ob das auf euch auch zutrifft. Schau mal her. Solange du eine graue Maus bist, die unter 100 grauen Mäusen mitläuft in die gleiche Richtung, hast du keine Feinde. Veränderst zwar auch nichts in der Welt, aber die Leute kümmern sich nicht drum. Sobald du aufstehst und irgendwas ändern willst, wirst du es mit Entmutigung zu tun bekommen. Und darf ich dich mal fragen, was meinst du? Woher kommt die Entmutigung? Kommt die von anderen Menschen? Oder kommt die sogar vom Teufel? Oder kommt die aus deinem eigenen Herzen? Was würdest du sagen? Genau, die Antwort ist ja. Die Antwort ist, alles drei. Und weißt du, was das Coole ist? Oft brauchen wir nicht mal einen Teufel dafür, für die Entmutigung oder andere Menschen, die machen wir uns selber. Ja. Also im Zweifelsfall klappt es sogar ohne Dämonen. Dann kommen diese... Ja, weil das Zeug in uns ist. Ja, es ist eigentlich egal, sobald du anfängst, du siehst den Status quo und willst was verändern, wird es Stimmen geben von Menschen, Stimmen in deinem Inneren und im Letzten Stimmen deines Feindes, die sagen, was machst denn du da? Wer denkst denn du, dass du seist? Meinst du etwa, du bist was Besonderes? Mir ist ganz wichtig, dass ihr einfach nur versteht. Es ist normal, dass es so ist und du bist gemacht für diesen Kampf. Es ist so. Muss man schauen, welche Metaphern Jesus fürs Reich Gottes verwendet. Er sagt zum Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wenn du das Licht der Welt bist, heißt, dass es außenrum dunkel ist. Ja, es ist nicht so, dass das Licht zum Therapeuten geht und sagt, wow, um mich herum ist alles so finster. Ja, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das, wo du Salz reinwirfst, schmeckt fad. Ja? Ja, das Salz läuft nicht zum Therapeuten und sagt, um mich rum ist alles fad. Dafür bist du dort. Und du musst lernen, in dem zu stehen und zu kämpfen. Ihr Lieben, es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Nur kurz auf dieses Ding nochmal zurück. Das hier und das hier ist nicht das Gleiche. Es gibt viele Menschen und gerade hochsensible Menschen sind sehr gefährdet. Die meinen, weil ich mit meinen Antennen alles aufschnappe, dass es prophetisch sei. Mit deinen Antennen alles aufschnappen ist noch lang nicht prophetisch. Das heißt einfach nur, dass du den Status quo wahrnimmst. Weißt du, was prophetisch ist? Prophetisch ist nicht beim Status quo stehen zu bleiben, sondern sagen, das kann schon so sein, dass hier so eine schlechte Atmosphäre ist. Weißt du, Christen unterhalten sich, oh, das ist so eine schlechte geistliche Atmosphäre. Ja, klar! Du bist nicht nur berufen, mit deinen Antennen wahrzunehmen, boah, das ist sehr okkult belastet hier. Ja, da musst du kein Prophet dafür sein, zu sehen, dass die okkult belastet sind. Prophetisch ist es zu sagen, das ist es, was da ist. Aber so spricht der Herr. Wahrzunehmen, was da ist. Emotional drauf zu reagieren, ist eine Gabe, die manche Menschen haben, ist Gabe und Fluch zugleich. Ja, du bist offener für Sachen, aber du bist nicht berufen, da stehen zu bleiben, sondern du bist berufen, dann auf der Ebene des Geistes in Führung zu gehen und eine Entscheidung zu treffen und zu kämpfen. Nun lass uns anschauen, wie Entmutigung versucht, uns davon abzuhalten. Und es sind nämlich immer die gleichen typischen Lügen. Und die eine haben wir uns gerade schon angeschaut in dieser Bibelstelle. Sanballat der Horoniter. Schaut mal aufs Ende von dieser Stelle. Sie sagten, was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr euch etwa gegen den König empören? Ich sage euch mal, wie Entmutigung funktioniert. Und eine erste Strategie von Entmutigung nenne ich die Unterstellung von falschen Motiven. Unterstellung falscher Motive. Ich mache ein Beispiel. Du sagst, hey, in unserer Gemeinde, es wäre gut, wenn in Lobpreis, wenn in Gebet mehr passieren würde. Und dann sagt jemand oder jemand in deinem Kopf, du willst dich doch nur wichtig machen. Du bist ja nur unzufrieden, du bist ja nur zu stolz, dich der Leitung unterzuordnen. Du meinst ja nur, du seist was ganz besonders Tolles. Kennst du das irgendwoher? Du bist im Begriffe, was zu unternehmen. Und eine Stimme sagt, dir geht's doch nur um deinen eigenen Ruhm. Du willst doch nur toll dastehen. Du meinst doch, dass du was Besonderes seist und dass du irgendwie, dass du zu gut bist für die anderen. Und die Unterstellung falscher Motive. Ihr Lieben, das Blöde mit der Unterstellung falscher Motive ist, dass du damit nie an ein Ende kommst. Denn die Wahrheit ist, unsere Motive sind immer ein bisschen gemischt. Immer ein bisschen. Die beste Geschichte über die Unterstellung falscher Motive, das können wir kurz überspringen. Das ist wichtig, aber das heißt nur, dass Entmutigung ansteckt. Okay? Entmutigung steckt an. Unterstellung falscher Motive funktioniert so, dass sie dich reduziert auf den Teil in dir, der halt noch nicht perfekt ist. Und die Wahrheit ist, unsere Motive sind immer ein kleines Stück gemischt. Erste Strategie, die Entmutiger von Nehemia fahren, ist, sagen, was soll das? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Ich möchte euch kurz ein Zitat aus der Geschichte von diesem netten Mann hier bringen. Der heißt Bernhard von Clairvaux. Und es ist die beste Geschichte, die ich kenne, über das Thema falsche Motive. Bernhard von Clairvaux war ein mächtiger, heute würden wir sagen, Erweckungsprediger im Hochmittelalter. Und Bernhard hat so großartig gepredigt, dass ihm die Massen zu Füßen lagen. Bernhard von Clairvaux hat übrigens auch so viele Wunder getan, dass er immer mehrere Sekretäre dabei hatte, die nur aufgeschrieben haben, wie viele Heilungen passiert sind. Ja, 12. Jahrhundert, auch hier in der Schweiz gewirkt, in Frankreich gewirkt, in Deutschland gewirkt. Und wenn du seine Vita liest, sind Sachen wie, predigt im Freien, in Rheinfelden, keine Ahnung wo, so und so viele tausend Leute kamen und dann steht, 12 Taube geheilt, 8 Blinde geheilt, 2 Tote erweckt. Wirklich wahr. Und dann der nächste Ort. Weißt du, wir vergessen das, dass das erst ein paar hundert Jahre her war, aber das ist überliefert. Bernhard von Clairvaux hat allein zu seinen Lebzeiten, ich glaube, 40 Klöster gegründet oder irgendwie so. Und über ihn gibt es eine Geschichte, die so großartig ist. Er steht eines Tages auf der Kanzel und predigt. Und er predigt so toll, dass er merkt, die Leute liegen ihm zu Füßen. Auf einmal hört er eine Stimme. Und die Stimme sagt, Bernhard, predige noch ein bisschen weiter und sie werden dich zum König krönen. Dann hört er eine zweite Stimme, die sagt, Bernhard, hör auf zu predigen. Es wäre jetzt viel demütiger, nicht weiter zu predigen, denn du predigst nur aus Stolz. Bernhard von Clairvaux hat sich umgedreht, hat gesagt, Teufel, ich habe nicht wegen dir angefangen und für dich höre ich auch nicht auf. Beide Stimmen waren vom Bösen. Und er hat einfach weitergepredigt. Weil weißt du, der Punkt ist, deine Motive sind ja tatsächlich gemischt. Bei jedem von uns. Aber wenn du wartest, bis deine Motive hundertprozentig rein sind, dann wirst du nie was tun. Das ist immer witzig. Ich krieg etwa zweimal im Jahr, kriege ich einen Brief oder eine E-Mail. Johannes, du bist jetzt auf so großen Bühnen und so. Ich hab den Verdacht, du läufst Gefahr, stolz zu werden. Und ich sag den Leuten immer, willst du mich verspotten? Du schreibst mir, ich bin in Gefahr, stolz zu werden. Na klar, was denkst du denn? Ich bin ein Mensch. Menschen sind in Gefahr, stolz zu werden. Da musst du nicht ein Buch drüber schreiben. Weißt du, unser Herz ist ein menschlich verführbares Herz. Du kommst aus dem Film nur raus, indem du zu Jesus zurückschaust und sagst, Jesus, ich habe es wegen dir angefangen und für dich mache ich auch weiter. Und der Herr arbeitet mit Menschen, deren Motive noch nicht hundertprozentig rein sind, sonst hätte er von seinen 12 Aposteln gleich mal alle 12 entlassen können. Denn die hatten außer dem Wunsch, Jesus zu verkündigen, schon noch ein paar gemischte Motive. Zum Beispiel, dass sie auch Könige der ganzen Welt werden wollten. So ein ernstzunehmender Fall von gemischten Motiv. Oder mal auf die tolle Idee kommen, so ein ganzes Dorf, Frauen und Kinder, alle zu verbrennen. Also war noch ein bisschen gemischte Motive am Start. Aber der Herr ist gut drin, mit schwachen Menschen außerordentliche Dinge zu tun. Deswegen musst du lernen zu widerstehen gegen die Strategie der Unterstellung falscher Motive. Und das fängt in deinem Kopf an wie alles. Du stehst im Lobpreis und du betest den Herrn an und eine Stimme sagt, das tust du doch nur, um dass andere dich sehen und toll dazustehen. Hör auf mit diesem Quatsch, flüchte dich zurück in die Gegenwart des Herrn. Erste Strategie entlarvt. Lass uns die zweite Strategie anschauen. Nehemia baut weiter, lässt sich nicht abhalten. Und jetzt werden sie richtig ärgerlich. Jetzt sagen sie, was machen diese elenden Juden da? Wollen sie Jerusalem wieder für sich befestigen? Wollen sie Opfer darbringen? Wollen sie es an einem Tag vollenden? Können sie die Steine, die doch ausgeglüht sind, aus dem Schutthaufen zu neuem Leben aufrichten? Und Tobia von Ammon, er ist der Scherzkeks hier, der neben ihm stand, sagte, lass sie nur bauen, springt ein Fuchs hinauf, dann reißt er ihre Steinmauer nieder. Eine zweite Strategie der Entmutigung ist die, die sagt, du bist einfach nur ein Nobody. Und das, was du tust, ist komplett bedeutungslos. Springt ein Fuchs drüber, ist alles eingerissen. Du bist ein Nobody. Diese elenden Juden. Du bist ein Nobody. Ihr Lieben, diese Versuchung, diese Entmutigung, die hört nie auf. Nie. Du vergleichst dich vielleicht mit jemandem, schau, du hast 5 Leute in deinem Hauskreis. Und dann kommt der Gedanke, was sind die 5 Leute schon? Bei dem sind nämlich 15. Ja, aber der 15 Leute hat, was sind 15 Leute schon? Bei dem sind 50. Und der mit 50, bei dem sind 100. Und so läuft es überall. So läuft es übrigens auch bei den ganzen Stars, die auf großen Bühnen stehen. Brauchst du nicht glauben, dass das Thema Entmutigung je vorbei ist. Ja, der macht seine Rockmusik vor 1000 Leuten, aber denkt sich, wow, die macht es vor 50.000 Leuten und so weiter. Diese Anklage, du bist nobody, die wirst du niemals durch irgendwas im Außen besiegen. Es ist ganz egal, wie weit du kommst. Und dann denkst du, aber wenn mein Leiter mich mal mehr beachten würde, ja, der ermutigt mich nämlich nie. Lieber Freund, dafür bist du selber verantwortlich. Denn dein Leiter und Leute von außen können dich ermutigen, so viel sie wollen. Wenn du innerlich mit Entmutigung paktierst, wird dieses Fass nie voll, egal wie viel man reinkippt. Und wir tragen, ja. Und es sind Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde laufen, von Veranstaltung zu Veranstaltung, und die können dir schon ihre lebenslange Leidensgeschichte erzählen, wie entmutigt sie von Menschen wurden. Und der Leiter war so böse, und schon im Kindergarten haben sie mich immer ausgelacht wegen meiner Nase. Ich will mich nicht lustig machen drüber, ne? Aber es ist ein Thema, für das du selber Verantwortung trägst. Das ist ein bisschen das, was ich gestern versucht habe mit deinem inneren Garten. Du hast Verantwortung, was da wächst. Es passiert nicht von alleine. Weißt du, es ist nicht demütig, ich weiß nicht, ob Bill, du das mal gesagt hast oder wer, aber es ist nicht demütig, von Gott zu erwarten, dass er den Job tut, den er mir aufgetragen hat. Ich meine, sorry, wie lange behältst du deinen Job? Wenn du zu deinem Boss sagst, lieber Boss, könntest du bitte den Job machen, für den du mich angestellt hast? Es gibt Dinge, für die sind Gott zuständig, für die ist Gott zuständig, und es gibt Dinge, die hat er dir anvertraut. Und das, wie dein innerer Garten funktioniert und was dort wächst, ist in deiner Verantwortung. Und das, was in dem Raum zwischen deinen beiden Ohren passiert, den nennt man auch Hirn, ist auch in deiner Verantwortung. Das Doofe ist, alles, was du da reinkippst, das ist nachher drin. Und meistens dauert es viel länger, bis es wieder raus ist, als wie es gedauert hat, das reinzukippen. Und dann gehst du ins Gebet und merkst, boah, hab ich einen Schrott in meinem Denken. Ja, mein lieber Freund, weißt du, woher der Schrott kommt? Alles, was du reingekippt hast, ist nachher drin. Das heißt, du musst auch lernen, mit was fütterst du dich. Schon lustig. Jesus sagt, eine dieser hochwachsenden Dinge, die die Saat ersticken, sind Sorgen. Ist schon lustig, oder? Wir haben ja Sorgen in der Welt, in unserem Leben schon genug. Aber als hätten wir noch nicht genug davon, füttern wir uns noch in den Nachrichten mit möglichst viel Fremdsorgen. Dass wir möglichst bedrückt rumlaufen können mit allen möglichen Sorgen. Und dann wundern wir uns, warum wir entmutigt sind. Lerne, den Kampf zu kämpfen und Nein zur Entmutigung zu sagen. Du bist ein Nobody. Weißt was? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn du ein Nobody bist. Wenn du ein Nobody bist, den der König liebt, ist es ganz gut. Also, mach mal, sagt der Feind so, ja, schau mal, was du hast, das ist so mickrig und vergleich das mal und das ist nur so klein. Ja und? Wenn der Herr es sieht, dann bin ich halt ein geliebter Nobody. Ein komplett durchschnittlich, absolut überflüssiger, radikal geliebter Nobody. Ist doch super. Das Coole ist, Nehemia lässt sich auf dieses Ding überhaupt nicht ein, weil im Äußeren ist das, was er tut, klein. Der baut nur eine Mauer. der baut nur eine Mauer. Und dann kommen die zu ihm und sagen, hey, was willst du dich empören? Und Nehemia sagt, ich tue gerade ein großes Werk für den Herrn. Ihr Lieben, lasst mich das sagen. Gestern habe ich darüber gesprochen, wie Maria dieses Öl über Jesu Füße gegossen hat. Und Jesus sagt, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Lass mich dir ein weises Wort sagen. Wir sind in der Regel nicht besonders gut drin, objektiv zu beurteilen, wie effektiv das ist, was wir gerade tun. Manches, was extrem bedeutsam aussieht, hast du schon nach 2 Jahren vergessen. Stimmt's? Und manches, was sehr unscheinbar aussieht, ist nach 10 Jahren, ist nach 50 Jahren höchst bedeutsam. Komm raus aus diesem Spiel, selber zu evaluieren, wie bedeutsam alles ist, was du tust. Und lerne, nah am Herrn dran zu bleiben. Lass uns die nächste Strategie der Entmutigung anschauen. Die ist relativ schwer zu durchschauen. Nehemia baut weiter. Da ließen Sanballat und Geshem mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Sie hatten aber Böses gegen mich im Sinn. Ich schickte Boten an sie mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk und kann deshalb nicht kommen. Eine subtilere Strategie von Entmutigung ist einfach Ablenkung. Manchmal, wenn du etwas tust, was eigentlich objektiv unglaublich wichtig ist, passieren 1000 andere Sachen. Auf einmal geht die Tür auf, auf einmal kommt das Angebot, auf einmal das, auf einmal das. Auf einmal sind 1000 andere Sachen wichtig, einfach nur, um dich abzulenken von dem einen entscheidend wirklich Wichtigen. Ich komme zur vierten Strategie von Entmutigung, die ist auch interessant. Es geht wieder weiter. Alles, was die Feinde von Nehemia tun können, um ihn abzuhalten, weiterzubauen, passiert. Und das nächste, was passiert, ist ein interessanter Vorschlag. Sie sagten, gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innere des Tempels und verschließen wir die Türen des Tempels, denn man wird kommen, um dich zu töten. Jetzt wird's ganz dramatisch. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Mann ist immer gut, ne? Irgendwer. Die Welt an sich ist feindlich. So. Ich erwiderte, sollte ein Mann wie ich fliehen, wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel beträte? Ich gehe nicht hin. Das ist total interessant. Dieser Vorschlag, komm, wir gehen in den Tempel. Wir schließen uns ein. Einfach nur noch die Else, die Greta, der Kali und ich. Wir 4. Und dann lassen wir uns nie wieder von irgendeinem Bösen da draußen. Ne, ab jetzt nur noch wir. Das fühlt sich erstmal so nett und sogar so fromm an. So wie, jetzt beten wir nur noch und schützen uns. Aber ihr Lieben, es ist eigentlich eine Strategie der Entmutigung und die nenne ich Introversion. Sich zurückziehen an den sicheren Ort, davonlaufen. Das ist auch ein bisschen das, was der Elia getan hat. Jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden hier gibt, der keine Lust hat, ein entmutigtes Leben zu führen. Ja, ja. Wer von euch hat Lust, da auszubrechen, das Kämpfen zu lernen? Ja? Weil du gehst heute Nachmittag zurück in deinen Alltag. Und du kannst auf einem Hype oder auf einer geistlichen Erfahrung von heute nicht endlos weiter surfen, sondern morgen und übermorgen ist es an dir, zu lernen, deinen inneren Garten zu bebauen, Tag für Tag. Und es ist an dir, gegen diese Feinde kämpfen zu lernen, stark zu werden im Geist. Das nimmt dir keiner ab. Das ist auch nicht übertragbar durch Handauflegung oder sowas. Du kannst ja auch Radfahren nicht lernen, indem dein Vater für dich betet. Ich meine, wir Christen sind schon lustig. Ja, weil ihr wisst ja, Jesus zum Beispiel, der wird ja mal gefragt, lehre uns beten. Und Jesus sagt, alles klar. Also beten ist zum Beispiel offensichtlich was, was man lernen kann. Mit dem Lernen ist es lustig, wenn du eine Fremdsprache lernen willst, sagen wir mal, du willst Italienisch lernen. Wer kann Italienisch? Ein paar. Was müsstest du tun, um Italienisch zu lernen? Ich mache ein paar Vorschläge. Erstens, du gehst Italienisch essen. Wer wird sagen, das reicht? Okay, zweite Möglichkeit. Du verbringst viel Zeit mit anderen Leuten, die Italienisch können. Ist das hilfreich? Ja? Reicht es? Reicht nicht. Okay, drittens, die charismatische Möglichkeit. Du gehst zu einem Italiener und bittest um Impartation, dass er dir die Hand auflegt. Nee? Ja, wir lachen und doch glauben extrem viele Christen all die drei Dinge, wenn es um geistliche Sachen geht. Entweder du machst eine einmalige Erfahrung, du gehst einmal zum Italiener und denkst, wow, ist die Pizza toll, das ist wunderbar, das gibt dir die Motivation. Aber dadurch hast du noch nicht Italienisch sprechen gelernt. Und dann gibt es Christen, die glauben, wenn ich lang genug im christlichen Circle mit rumhänge, dann springt es irgendwie über. Und dann gibt es Leute, die seit 20 Jahren in christlichen Circles rumlaufen, aber nicht ein eigenes geistliches Leben entwickelt haben. Ich muss kurz autobiografisch werden an der Stelle. Ja? Aber als ich mich bekehrt habe, als ich getroffen wurde vom Heiligen Geist, hatte ich einen großen Vorteil. Und zwar, ich hatte keinen christlichen Freundeskreis. Ich war 15 und ich war der Einzige in meiner Schule, von dem ich wusste, dass er versucht hat, mit Jesus zu gehen. Und dann musste ich für mich selber ein bisschen überlegen, okay, wie macht man das so als Christ? Und dann lese ich in der Bibel zum Beispiel, dass Jesus sagt, wenn ihr betet, dann macht das und das. Wenn ihr fastet, dann macht das und das. Jetzt habe ich überlegt, okay, was ist denn vielleicht normal, so ein Christ, wie lange betet man denn am Tag? Was ist denn normal? Ich kannte keinen, den ich fragen kann. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass im Alten Testament dieses Thema mit dem Zehnten gibt. Und dachte ich, vielleicht trifft das auch auf die Zeit zu. Wahrscheinlich ist es normal, wenn man etwa 10% seiner Zeit für Gott gibt. Dann habe ich ausgerechnet, das sind 2 Stunden und 24 Minuten. Und dann habe ich jeden Tag angefangen, 2 Stunden, 24 Minuten zu beten. Und dann habe ich überlegt, okay, wie ist es mit dem Fasten? Und ich dachte, boah, was ist denn normal? Keine Ahnung. Ich fange mal mit 2 Tagen in der Woche an. Das wäre doch mal okay. Im Ernst. Und dann habe ich gelesen, ja, Evangelium verkündigen und bla bla bla. Dann habe ich halt den Leuten in meiner Klasse von Jesus erzählt. Und dann haben sich welche bekehrt und dann ist was losgegangen und coole Sachen mit dem Herrn erlebt. Und es hat etwa 2 Jahre gedauert. Ich dachte, das sei normal. Ich dachte, das ist das, wie ein junger Christ lebt. Und ich habe gesagt, es war für mich ein Vorteil, dass ich keinen christlichen Freundeskreis hatte. Weil erst nach 2 Jahren etwa, als ich dann christliche Freunde hatte, habe ich die einmal gefragt, so, hey, wie macht ihr das so? Wie sieht euer Gebetsleben im Alltag so aus? Und wie evangelisiert ihr? Ich habe wirklich in meiner Naivität, ich habe erst gedacht, die sind so demütig, dass sie da nicht drüber reden wollen. Und nein, im Ernst, und ich hatte dann echt den Schock meines Lebens, weil ich gecheckt habe, keiner von denen hatte ein echtes geistliches Leben. Keiner von denen hat mit anderen Menschen über Jesus geredet. Und wenn ich zu früh in den christlichen Circle gekommen wäre, dann hätten sie mir erzählt, dass das total normal ist. Deswegen war ich ganz dankbar, dass ich keinen christlichen Freundeskreis hatte. Wir Christen sind ja schon manchmal ein bisschen komisch, ja? Wenn Jesus in der Bibel was sagt, zum Beispiel tut das, tut jenes, dann studieren wir das und denken drüber nach, aber wir tun es nicht unbedingt. Das ist nochmal was anderes. Das ist ein bisschen wie, wenn ich meinem Kind sage, Samuel, räum dein Zimmer auf. Dann komme ich in einer Stunde wieder und sage, Samuel, wie sieht's aus? Und er sagt, Papa, ich habe mir genau gemerkt, was du mir gesagt hast. Und ich, okay. Und ich habe studiert, die genaue Bedeutung von räum mein Zimmer auf. Ich habe sogar im Altgriechischen nachgeschlagen, was die genaue Bedeutung von Zimmer ist. ich treffe mich jetzt mit anderen und wir studieren das gemeinsam und tauschen uns aus. Wir müssen erst mal klären, was ein Zimmer überhaupt ist. Das ist ein tiefes philosophisches Konstrukt. Okay. Wenn du Italienisch lernen willst, erspart es dir keiner, dass du nach Hause gehst und real in Zeit und Raum. Also nicht in deinem Kopf nur. Also, letztes Beispiel. Das ist ein bisschen, wenn du mir erzählst, hey, ich werde jetzt voll der Sportler. Ich will 20 Kilo abnehmen und werde voll sportlich. Dann sage ich, okay, wie willst du das so anstellen? Dann sagst du, mein ganzes Denken ist jetzt sportlich geworden. Und ich, okay. Ich habe da so ein Buch gelesen. Okay, alles klar. Und wie willst du das konkret machen? Dann sagst du, das ist mehr, dass mir das Konzept jetzt einleuchtet. Und ich, okay. Und was hat das für Folgen? Ja, du, immer wenn ich mich danach fühle, mache ich eine Liegestütze. So wirst du nicht sportlich. Du wirst es, indem du mir sagst, von 6 bis 7, am Dienstag und am Donnerstag gehe ich in das Fitnessstudio. Und ich frage mich, warum sind wir, wenn es ums Italienisch lernen oder ums Abnehmen geht oder ums Joggen oder ins Fitnessstudio geht, sind wir nicht blöd? Aber im geistlichen Leben glauben wir irgendwie, das springt auf mich über, so automatisch. Oder wenn mir jemand die Hand auflegt. Ihr Lieben, ich glaube total an die Kraft von Handauflegung. Aber geistliche Tiefe, ein geistliches Leben, ist nicht übertragbar durch Handauflegung. Das haben die 5 törichten Jungfrauen auch geglaubt, dass sie denken, krieg ich was von deinem Öl? Nee, du musst dein eigenes dir anschaffen. Und deswegen, heute Nachmittag fahrt ihr nach Hause, aber das Eigentliche beginnt dort. Das eigentliche Training beginnt dort. Du lernst zu kämpfen, du lernst zu widerstehen, denn für diesen Kampf bist du gemacht. Du bist nicht so harmlos, wie du selber glaubst. Du bist Teil von einer Angriffsarmee. Schon interessant, wir lesen im Alten Testament beim Einzug ins gelobte Land, dass die Listenführer auf Befehl Gottes durchs Volk gehen und sagen sollen, ist einer von euch, der sich fürchtet und keinen Mut hat, er trete weg und kehre nach Hause zurück, damit nicht auch noch seinen Brüdern der Mut genommen wird. Das heißt, Entmutigung steckt an, aber ich habe eine sehr gute andere Nachricht. Mut steckt auch an. Mut ist so ansteckend wie eine Krankheit. Ich liebe die Geschichte im Alten Testament von einem jungen Kerl, der hieß Jonathan. Und Jonathan hörte, dass die Philister da drüben sind und sein Vater, der Saul, der war entmutigt unter einer Terebinte gesessen. Und Jonathan macht was total Verrücktes. Er sagt zu seinem Waffenträger, komm mal rüber und wir greifen die Leute an. Und was er macht, ist etwa das Bescheuertste, was du tun kannst. Weil wenn du eine Felsenfestung hast und da sind Bogenschützen oben, ich muss immer lachen, wenn ich die Stelle lese, weil da steht, die sind auf allen Händen und Füßen da hochgeklettert und hey, die hätten 20 Mal erschossen werden können, aber sie hatten diesen crazy verrückten Mut. Und der Herr hat es gesegnet und ein Gottesschrecken fiel auf das Lager und ein Erdbeben kam und alles. Und was ich interessant fand, was ich fantastisch finde, als Jonathan und sein Waffenträger diese Heldentat vollbracht haben, heißt es, die Juden, die sich in den Höhlen versteckten aus Angst und die Juden, die zum Feind übergelaufen waren, hörten von dieser Heldentat und kehrten um und kämpften wieder mit. Ich habe eine Frage. Wie viele Leute verstecken sich in Höhlen und warten nur drauf, dass einer aufsteht mit Mut? Und wie viele Leute sind im Lager des Feindes? Und zwar nicht, weil sie wirklich zum Feind gehören, sondern weil sie niemanden haben, der, der überhaupt so aussieht, als würde er den Kampf führen können, die nur darauf warten, dass das Volk Gottes aufsteht aus seiner Harmlosigkeit, aufsteht aus seinem Kreisen um sich selbst, aus seiner Introversion, aus seinem Kleindenken und in siegreichen Glauben etwas wagt. Ich kann die Leute sehen, die jetzt irgendwo sind, in ihren Jobs rumhängen, in ihrem Alltag rumhängen, eigentlich entmutigt und eigentlich gelähmt und nur darauf warten, dass jemand aufsteht und sagt, wer sind diese unbeschnittenen Philister? Für den Herrn, sagt Jonathan, für den Herrn ist es ein leichtes, was Großes zu vollbringen, durch wenige oder durch viel. Das ist ein Statement des Mutes. Entmutigung überwinden. Ich will euch einfach drei oder vier Punkte noch zum Abschluss geben. Entmutigung überwinden. Das Erste, was Nehemia tut, ist, er stellt seine ganzen Leute so auf, dass sie dem Feind direkt ins Angesicht schauen. Ja, sagt er so. Also Nehemia 4, das geht erst los, dass von überall kommen die Feinde. Und dann sagten die Juden den Trägern, geht die Kraft aus, es liegt zu viel Schutt und so weiter rum und so, 7-10 Mal kommen sie. Und dann Vers 7, dann stellte ich sie unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände, das Volk nach Sippen geordnet auf mit Schwertern, Lanzen und Bogen. Ich musterte sie, dann erhob ich mich und sagte, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, er ist groß und furchtgebietend. Was der Nehemia hier tut, sind eigentlich zwei Maßnahmen. Das erste ist, er nennt den Feind beim Namen. Feind beim Namen nennen. Das Ding ist wichtiger, als du meinst. Manchmal ist es wichtig, sich selber zu sagen, oder man braucht einen Freund, der es ihm sagt, der sagt, hey, du bist gerade nicht einfach vorsichtig oder du bist nicht einfach gerade ein ruhiger Typ, sondern du flirtest gerade mit Entmutigung. Okay? Da ist ein realer Feind. Das bringt Klarheit ins Leben, wenn du weißt, ich befinde mich in einem Krieg, es ist ein Stück weit normal, dass hier geschossen wird, aber ich habe eine total gute Nachricht. Ich habe das Buch zu Ende gelesen, am Schluss siegen wir. Ja? Wenn so ein kleiner Soldat in seinem Schützengraben liegt und wenn der weiß, okay, hier an diesem Frontabschnitt, da wird hart gekämpft, aber insgesamt ist unsere Armee am Vorrücken und wir sind am Siegen. Allein dadurch kommt schon Klarheit rein. Das bedeutet aber, dass du den Feind beim Namen nennst. Dass du sagst, hier gibt es einen realen Plan von Entmutigung und dem, ich will da widerstehen. Das Zweite, was Nehemia immer wieder tut im ganzen Buch durch ist, er wendet sich an den Herrn und ich nenne dieses Prinzip in den Lobpreis fliehen. In Lobpreis fliehen. Ganz entscheidend, es gibt nicht wenige Christen, für die Lobpreis in erster Linie Ausdruck ihrer Gefühle ist. Nun, das darf Lobpreis auch sein, aber du musst sehr, 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 sehr genau hinspüren. Lobpreis kann auch nur ein Besingen so deiner Befindlichkeit sein. Lobpreis ist aber auch eine Waffe, wo du diese Ebene betrittst. Ja? Wo du gerade nicht da stehen bleibst, was deine Gefühle sagen, was deine Angriffe sagen, sondern wo du die Augen erhebst auf was Höheres. Lobpreis hat auch diese Kampfdimension. Das ist genau das, was Nehemia eben nicht tut, wir hatten die Stelle vorher schon, ich kann die kurz überspringen, nicht diese Introversion, nicht diesen Kampffokus, sondern es ist der Fokus, ich blicke auf den Herrn. Lass uns zurückspringen in die Geschichte von Elia und es bewegt mich so, wie Gott Elia in seiner Wüstenhöhle besucht. Elia beschwert sich gerade, oh, keiner ist übrig geblieben und alles schlecht. Und Gott gibt ihm auf all das gar keine wirklichen Antworten, das ist auch interessant. Er löst nicht wirklich das Problem, sondern stattdessen nimmt Gott Elia mit vor den Eingang der Höhle. Und dann, ihr kennt die Geschichte, 1. Könige, Gott zieht vorbei. Und es kommt erst das Feuer und das Gewitter. Das sind eher die Arten von Gottesbegegnung, die Elia kannte. Ne? Gott war ja im Feuer auf den Berg Karmel gekommen. Doch jetzt kommt ein leiser, sanfter Hauch. Ihr Lieben, im Wesentlichen, wenn du mit Entmutigung zu kämpfen hast, das Dringendste und Wichtigste, was du überhaupt brauchst, ist eine neue Gottesbegegnung. Neue Gottesbegegnung. Und manchmal ist dafür sogar ein Ortswechsel erforderlich. Der Elia muss tatsächlich in die Wüste rausgehen, muss da ein bisschen warten und dann kommt die neue Begegnung. Ihr Lieben, es ist so simpel. Es ist das Gleiche wie gestern Abend mit dem inneren Garten. Alle Kreativität, aller Mut, alle frischen Ideen, alle erneuerte Hoffnung kommt aus einer Begegnung mit dem Herrn. Und wenn du die nicht regelmäßig suchst, wirst du, ehe du dich versiehst, anfangen, nur noch hier zu operieren, dich auf das zu verlassen, was die Leute sagen, wie du dich fühlst, welches Geld du hast, welche Einflüsse du hast. Aber der Punkt ist, ihr Lieben, auf der Ebene bist du total besiegbar. Auf der Ebene bist du unbesiegbar. Aber auf der Ebene, die Weisheit dieser Welt ist immer weiser als unsere Rationalität. Die Macht dieser Welt ist immer mächtiger als unsere Einflussgrößen. Um dauerhaft von hier zu operieren, muss ich dauerhaft immer wieder auf die Suche gehen nach dieser neuen Begegnung. Ich muss immer wieder raus aus diesem Schrott des Alltags. Ich muss mich dem entziehen. Und Leute, ich predige hier keine Theorie. Das predige ich mir selbst. Weißt du, ich bin busy und mache Sachen. Und die Gefahr ist so groß, ehe du dich versiehst, du bewässerst 1000 Gärten und dein eigener überwuchert. Und nicht nur geht deine Schönheit verloren, über das habe ich gestern gesprochen, du wirst extrem verletzlich. Du wirst extrem verwundbar, weil alle Kraft ist im Bleiben mit Jesus. Alle Kraft ist in dieser neuen Begegnung. Das Wunderschöne ist, dass Gott den Elia in dem Moment, als er ihm begegnet, nicht da stehen bleibt, einfach nur zu sagen, okay, jetzt sind wir uns begegnet, sondern er macht ihn aufmerksam auf andere Menschen. Das ist interessant. Er gibt dem Elia neue Aufträge. Er sagt, okay, salbe den zu deinem Nachfolger, salbe den zum König. Und er sagt übrigens, ich habe 7000 andere übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Hör mir gut zu. Entmutigung vereinzelt dich. Du siehst nur noch dich. Du siehst nur noch deine kleine sterbende Gemeinde, dein kleines Business, deine Familie oder nur dich selber. Das ist das Normale, wie Entmutigung funktioniert. Wenn du in der Entmutigung drin bist, musst du dir die Frage stellen, wo hast du alleine gekämpft, wo du im Team hättest kämpfen müssen. Es ist interessant, der Elia beschwert sich bei Gott, ich bin der Einzige, der übrig ist. Er sagt, stimmt gar nicht, 7000 und ich gebe dir Aufträge, diese Person hervorzubringen, diese Person zu salben, diese Person zu deinem Nachfolger zu machen. Das heißt, die Frage ist, an welcher Stelle will Gott, dass du nicht alleine kämpfst, nicht alleine kämpfen? Ich sag dir was. Gott wird dich manchmal in Situationen bringen, aus denen du alleine nicht rauskommst, sondern wo du Hilfe brauchst, weil es ihm gefällt, dass wir im Team arbeiten. Es gibt gewisse Durchbrüche, die kannst du nur alleine durchfechten, da bist nur du verantwortlich für dein Herz. Und dann gibt es andere Durchbrüche, für die brauchst du ein paar andere, die mit dir durchbeten, bis das Ding weggeht, die mit dir im Glauben stehen. Und wenn du in einer Situation der Entmutigung bist, vielleicht nicht heute, aber du denkst vielleicht in einem Jahr zurück und dann bist du in der Situation, stell dir die Frage, wo hast du vielleicht zu viel alleine gekämpft und Gott hätte gewollt, dass du stärker im Team arbeitest? Ich habe einen letzten Punkt, eine Frage, die du dir stellen kannst in der Entmutigung, die dir helfen kann, die Entmutigung zu überwinden. Und das ist aber nur eine Theorie. Bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Der Elia beschwert sich ja bei Gott so wortreich: Eifernd habe ich für dich geeifert. Eifernd habe ich für dich geeifert. Und ich habe nachgedacht, wie kann das sein, dass dieser mächtige Mann Gottes unmittelbar nach diesem großen Erfolg gegen Isabel und gegen den Götzendienst, dass er so getroffen wird von einem Pfeil von Tod. Ich will sterben, ich bin nicht besser als meine Väter, ich will nicht mehr. Woher kommt das? Und für mich klingt es im Originaltext, dieses Eifernd habe ich geeifert. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel geeifert. Ich habe nur eine Theorie. Aber wir lesen ja diese unglaubliche Aussage, dass Elia hier die 400 Baalspriester erschlagen ließ. Wir lesen aber nicht, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hatte, das zu tun. Vielleicht war es zu viel. Nur eine Theorie. Aber egal, wie es bei Elia selber ist, ich glaube, wir haben manchmal eine Tendenz, über eigene Kräfte und Grenzen zu gehen, den inneren Garten nicht zu behüten und dann verwundbar zu werden. Ich möchte euch ein Zitat von Francis Frangipane vorlesen, das ich ganz großartig finde. Er spricht über den Eifer, über das Eifern. Er sagt, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich selbst zum Götzen. Er zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch sind und außerhalb des Zeitplanes und der Salbung Gottes stehen. Ich möchte es nochmal vorlesen. Er sagt, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich zum Götzen. Dieser Eifer zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch sind, die außerhalb des Zeitplanes Gottes sind und außerhalb seiner Salbung. Also, in der Phase von Entmutigung, die der Herr zulässt. Er lässt es zu, dass du weiterkommst und dass du lernst. Innerhalb dieser Phase kannst du fragen, habe ich zu viel geeifert? Man kann auch sagen, nur aus eigener Kraft gebaut, auf eigene Kraft gebaut oder den inneren Garten nicht mehr bewahrt, mich verleiten lassen auf Nebenkriegsschauplätze. Ihr Lieben, ich möchte schließen mit einer Bibelstelle aus Hebräer 10. Der Verfasser sagt, werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen und so das verheißene Gut erlangen könnt. Das Rennen, in dem du läufst, ist kein Sprint, es ist ein langer Lauf. Du musst lernen zu kämpfen. Du musst lernen zu widerstehen. Und ich habe eine extrem gute Nachricht für dich. Eine Niederlage ist nicht so schlimm. Darf ich eine kurze Frage stellen? Wer von euch hat in seinem Leben schon mal eine Zeit gehabt, die echt schlecht war? Und im Rückblick hast du erkannt, dass es aber eigentlich eine wichtige und gute Zeit war. Wer hat das schon mal erlebt? Wow, das ist ermutigend. Manchmal sind die schlechten Zeiten die guten Zeiten. Die Zeiten, wo man was lernt, wo was zerbricht und wo du neu starten kannst. Manchmal muss der Herr dich in die Wüste rausführen, wo du sagst, ich bin nicht besser als meine Väter und ich bin der Einzige, der noch übrig ist und es war alles umsonst, um dir neu begegnen zu können, auf einer tieferen Ebene begegnen zu können, um dich verlocken zu können, im nächsten Rennen tiefer zu bauen, mehr aus dem Sein raus als aus dem Tun raus. Johannes 16,33 sagt Jesus, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist der letzte Tag von dieser Konferenz, ihr habt viel gehört über Christ in you. Ich lade euch an, dass wir jetzt aufstehen und dass wir beten, Herr, nimm uns mit hinein in dein Training. Auf eine gute und tiefe Weise, dass wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen oder in 2 oder 3 Jahren wieder treffen, dass wir nicht nur sagen, boah, ich war in vielen weiteren Konferenzen, sondern dass wir sagen, ich spreche mittlerweile besser Italienisch. Da ist substanziell in meinem Inneren was gewachsen. Denn um das geht es. Ich lade euch ein, wenn du das möchtest, komm hierher nach vorne. Gerade wenn das Thema Entmutigung jetzt akut ist für dich. Ich schätze, dass etwa 20-30% sagen, wow, das war jetzt wie für mich gemacht. Das war genau gerade meine Botschaft. Ich bin gerade in so einer Situation. Dann komm jetzt nach vorne. Ich will dir in erster Linie sagen, du machst was richtig. Du machst was richtig, denn sonst müsste der Feind nicht so scharf gegen dich schießen. Komm hier ganz nach vorne bitte, weil von hinten viele nachkommen. Nicht vergessen, jeder, der den Status quo sieht und was verändern möchte, wird entmutigt werden. Es ist nun mal so, aber es ist nicht deine Berufung, ein Opfer zu bleiben, sondern es ist deine Berufung, zu überwinden. Yes. Zu überwinden, zu sagen, das ist das, was der Feind sagt, aber das ist das, was der Herr sagt. Der eigentliche Kampf ist nicht der Kampf um das göttliche Mandat, das ist sowieso da. Der eigentliche Kampf ist nur der Kampf des Glaubens, nämlich der, auf welche Stimme du hören wirst. Es ist nicht die Frage, geht es gut oder geht es nicht gut. Nein, wenn der Herr was bestellt, dann bezahlt das auch. Wenn der Herr in eine Richtung führt, dann führt er auch weiter. Das ist wie die Israeliten beim Einzug ins gelobte Land, wenn der Herr sagt, das ist euer Land, dann bedeutet das, die Riesen, die in diesem Land leben, die werdet ihr frühstücken. Okay? Also, wenn der Herr den Auftrag gibt, dann gibt er auch die Fähigkeit zu siegen. Das einzige Problem ist, wenn die Juden anfangen zu sagen, boah, so gefährlich, gehen wir wieder zurück nach Ägypten, ist vielleicht besser. Ja? Und das ist der Kampf, in dem du jetzt stehst. Und ich lade dich ein, jetzt im Glauben zu beten. Herr, wir ergreifen jetzt Autorität über diese Angriffe von Entmutigung. Und wir sagen Nein zur Entmutigung. Wir hören auf zu paktieren damit. Wir hören auf damit zu flirten. Wir wählen heute Mittag den Kampf des Glaubens. Sag das mal laut. Ich wähle den Kampf des Glaubens. Okay? Ich wähle den Kampf des Glaubens. Ich wähle den Kampf des Glaubens. Das heißt, du weißt, kann auch mal ein bisschen rocky werden, kann auch mal ein bisschen hart werden, aber du bist siegreich, du bist dafür gemacht. Du bist dafür gemacht. Komm raus aus dieser harmlosen Passivität, die sagt, oh Gott, wenn Gott das machen will, kann das schon machen. Nee, du hast eine Verantwortung. Und Herr, heute ergreifen wir dieses Mandat und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, mit einer frischen Welle von Mut zu kommen. Möcht euch hier in Bern, auch euch Schweizern das zurufen, seid Helden. Und Helden steht auf. Helden steht auf. Sag nicht, du bist zu harmlos. Vielleicht bist du eine Lady und du bist ein sehr emotionaler Mensch und ein sehr ruhiger Mensch. Hat nichts mit all dem zu tun. Im Geist bist du ein Schlachtschiff. Hat nichts mit deiner Charaktereigenschaft zu tun, aber sehr viel mit diesem Assignment, wie sagen wir das, mit diesem Auftrag, den der Herr dir gegeben hat für diese Zeit. Okay? Lass uns mal die Augen schließen. Und Heiliger Geist, wir empfangen dich jetzt mit einer Welle von der Ermutigung. Und zwar, ich bete, dass du jetzt reinkommst in all diese Bereiche. Es sieht bei jedem anders aus. Bei einem ist es mehr die Familie, bei anderen ist es Ministry, ist es Beruf, ist es Kreativität, sind es Beziehungen. Überall, wo so Nebeldecken und Wolken von Entmutigung sind, Heiliger Geist, sag komm und puste sie weg. Puste sie weg. Wir gebieten diesen Gedanken, auch wirklich, ist ja Geist des Todes, auch bei Elia sieht man das. Wir gebieten ihm jetzt zu weichen im Namen Jesus, muss jetzt gehen. Es muss jetzt gehen im Namen Jesus, wird gebrochen über deinem Leben im Namen von Jesus. Und auch das, was sich, ganz, ganz wichtig, das fühlt sich manchmal sogar fromm an. So wie, ja, das ist ja auch geistlich, nicht zu hoch von dir denken und ich bin ein armer Sünder. Vieles davon ist nicht geistlich, sondern es ist der Geist des Todes, der so einen Deckel drauf macht. Und es muss gehen im Namen Jesu jetzt. Wir brechen diese Gedankenfestungen im Namen Jesu jetzt. Alles, was sich entgegenstellt gegen dieses göttliche Mandat über deinem Leben, es geht jetzt weg im Namen Jesu. Und ich prophezei einen Rahmen von Freiheit über euch, eine Erlaubnis, wieder kreativ zu sein. Und eine Erlaubnis, wieder zu träumen. Eine Erlaubnis, wieder zu fliegen. Eine Erlaubnis, wieder was zu wagen. Etliche von euch haben innerlich sowas wie einen, wie so einen Schwur festgemacht, ich werde nie wieder was wagen. Ich spiele es jetzt eher sicher. Ich bin einmal zu oft auf die Nase gefallen. Und der Herr sagt zu dir, du musst ja nicht den gleichen Fehler wieder machen, aber bleib da nicht stehen. Vielleicht warst du eine Zeit lang in der Wüste und der Herr ist dir begegnet wie dem Elia und sagt, okay, aber jetzt habe ich einen neuen Job für dich. Und dieser Job hat vielleicht mit anderen Leuten zu tun, hat vielleicht mit neuen Aufträgen zu tun, die du vorher noch nicht sahst. Und wir öffnen uns für das Herr. Wir öffnen uns für dieses größere Bild. Lass uns doch mal einfach kurz in Sprachen singen und den Heiligen Geist einladen. Suria la 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 do. Kuria la 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 ya suriyelele. Kuriyele la ya suriyelele. Kuriyele la 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 ye. La la liria u tur su voya la bala la 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 uria ria la la ya se ku ya la bere suriele la le Ich habe den Eindruck, dass der Herr echt zu etlichen sagt, ich will euch das wie zurufen, steh auf, du Held. Steh auf, du Held. Und lauf nicht länger weg. Ich habe den Eindruck, wie das für etliche dran ist, wie früher, wenn die Ritter zum Ritter geschlagen wurden, wie wenn du ein Schwert in die Hand gegeben bekommst und sagst, ich werde nicht länger davonlaufen. Ich werde lernen zu kämpfen. Der Herr sagt zu dir, steh auf, du Held. Bleib nicht stehen, immer in der Defensive und im Davonlaufen. Steh auf, du Held. Ergreif mal, wenn dich das betrifft. Ergreif mal dieses Schwert. Nimm das mal, ich habe hier Stifte. Ergreif mal dieses Schwert und sag, ich werde ab jetzt kämpfen. Und ich werde ab jetzt lernen zu kämpfen. Ich werde lernen zu kämpfen. Und Heiliger Geist, du bist sehr gut drin, uns zu trainieren. Heiliger Geist, ich bete um deinen Segen, dass heute, wenn wir zurückgehen an die Orte, wo wir herkommen, du uns lehrst von Schritt zu Schritt, von Kampf zu Kampf, von Niederlage zu Sieg und Lernen und Training, mehr und mehr in deinem Geist zu laufen. Nicht nur in dem zu laufen, was Leute sagen und Leute meinen, sondern den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und Nein zu sagen zur Entmutigung. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.